unser Thema für den heutigen Abend. Wie werde ich Christ? Lassen Sie mich den Text vorlesen. Lukas 17, vom 11. Verse an. Und es begab sich, da der Herr Jesus Christus reiste gen Jerusalem, zog er mitten durch Samarien und Galiläa. Und als er in einen Markt kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesu, lieber Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeiget euch den Priestern. Und es geschah, da sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, da er sah, dass er geheilt war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel auf sein Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind ihrer nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrt und gebe Gott die Ehre, denn dieser Fremdling? Und er sprach zu diesem Mann, der zu seinen Füßen lag: Steh auf, gehe hin, dein Glaube hat dir geholfen. Wir wollen diese Geschichte überschreiben mit 3 Fragen. Wie werde ich Christ? Wie bin ich Christ? Wie bleibe ich Christ? Liebe junge Freunde und liebe Gäste heute Abend, ganz klar und deutlich muss es gesagt werden: Es kommt niemand zum Glauben. Niemand kommt von sich aus zum Vater. Niemand kommt von sich aus zum Glauben. Niemand fragt nach Gott. Keiner. Und alle, die da scheinbar fragen, sind ja schon nicht diejenigen, die gewissermaßen das ausgelöst haben. Wenn heute junge Menschen nach Gott fragen, dann ist das ja schon ausgelöst durch diese Tatsache, dass er da ist. Da ist in Christus Jesus und den Christen. Und es begab sich, da er reiste gen Jerusalem, zog er mitten durch Samarien und Galiläa. So ist es möglich, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen Christen werden können. So ist es für jedermann ohne Ansehen der Person möglich. Für Aussätzige und für andere. Für gute Bürger und für Schlechte. Für Kriminelle und Asoziale und für Hochgestellte. Für Dumme und Intelligente. Für Arme und Reiche, für Kranke und Gesunde. Es ist ohne Ansehen der Person für jeden möglich, zum Glauben zu kommen. Deswegen, weil der den Glauben auslöst, durch sein Wort, durch seine Persönlichkeit, durch sein Dasein. Weil Jesus ist Predigt und Prediger eine Einheit. Bei uns klappt das auseinander. Dadurch, dass er kommt, mitten hineinkommt in die Welt, mitten hineinkommt ins Leben, mitten hineingeht in die Städte, hier in diesem Fall Samarien und Galiläa, in die Landstriche. Dadurch, dass er kommt, können andere kommen. Dadurch, dass seine Botschaft kommt bis in diese Tage, können andere kommen, die es hören und können erleben eines Tages das ganz sichtbare Faktum: ein neuer Mensch, ein neues Leben, ein neues Ziel, ein neuer Weg, eine neue Wahrheit. Alles neu, weil ein Neues begonnen hat: Jesus Christus. Wie werden wir Christ? Dadurch, dass er kommt. Und es begab sich und begibt sich immer noch. Und nun fragst du vielleicht: Ja, wo ist denn Jesus Christus heute? Nun, es hat Gott gefallen, seinen Sohn zu senden. Und es hat dem Sohn gefallen, uns zu senden auf dieser Ebene. Wenn heute eine Chance da sein soll, dem Jesus Christus zu begegnen, dann liegt das in der Verantwortung der Christen. Dann liegt es in der Verantwortung der Kirchen und Freikirchen und christlichen Verbände, endlich aus sich selber herauszutreten, endlich aufzuhören, sich selber zu leben, sich selber zu pflegen, als wären sie in die Welt hineingeboren von Gott, neugeboren, um nun schließlich wieder nur Selbstzweck zu sein, für sich selber da zu sein, statt sich auszuschütten wie Salz, damit es wirke. Es begab sich, da er reiste gen Jerusalem, da zog er mitten in Samarien, durch Samarien und Galiläa. Schauen Sie, das ist mir so wichtig, heute Abend zu betonen. Jesus Christus ist keine Randfigur. Jesus Christus ist kein Eckensteher, kein Winkeladvokat. Jesus Christus ist nicht nur für ein paar besondere Supermenschen gekommen, für ein paar besondere Heilige und Fromme. Jesus Christus ist gekommen, um zu leiden und zu sterben für alle Menschen. Er hat die Sünde der ganzen Welt, nicht nur der Menschen, des ganzen Universums, der ganzen Kreatur, der ganzen göttlichen Schöpfung auf sich genommen. Sie getrennt von Gott in den Tod hineingekommen. Sie wird durch den herausgeholt, der freiwillig in den Tod geht, gehorsam seinem Vater. Der Einzige, der gehorsam in die Sünde und in den Tod geht, ist Jesus Christus. Alle anderen, die in der Sünde sind und im Tod daraus folgen, sind aus Ungehorsam darin. Deswegen ist Jesus Christus auch der Einzige, der aus diesem Tode herausgeholt wird. Er, der Erstling aus den Toten, auferstanden von den Toten. Und es begab sich, da er reiste gen Jerusalem, zog er mitten hinein ins Leben, mitten unter das Volk, hin zu den Menschen. Das Evangelium gehört zu den Menschen. In diesen Tagen bin ich immer wieder gefragt worden, spöttisch, zynisch, angriffig. Was machen Sie auf dem Hummelplatz mit dem Evangelium, mit diesem Heiligen? Gut, mit der Bibel und Jesus. Was soll das in einem Tanzlokal, hier wo getrunken und getanzt und sonst noch was getan wird? Liebe junge Freunde und liebe Gäste heute Abend, das Evangelium gehört zu den Menschen. Und wo immer Menschen sind, da gehört es hin. Ob Hummelplatz, ob Marktplatz, ob Jahrmarkt der Eitelkeiten oder sonst irgendetwas, wo Menschen sind, ob in der Fabrik, ob in ihren Häusern, auf der Straße, auf dem Sportplatz, egal, auch hier ins Audimax, auch in die Kirche, auch in die Schulen, überall dahin haben wir Auftrag, den Jesus Christus zu bringen, bis an das Ende der Welt, allen Völkern ohne Ansehen der Person. Wie werde ich Christ? Und als er an einen Markt kam, da begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von Ferne. 10 aussätzige Männer. Wirklich Männer. Männer, so wie wir welche sein wollen. Wie wir welche werden wollen. Sie waren keine Waschlappen, gewiss doch nicht. Sie konnten gewiss auch etwas. Hatten vielleicht sogar studiert. Irgendein Fach beherrscht, irgendeinen Beruf gekonnt. Aber nun war eben das nicht die Hauptsache an ihrem Leben, dass sie Männer waren und etwas konnten. Sondern die Hauptsache an ihrem Leben war, und damit war alles andere torpediert, nämlich ihr Aussatz. Ihre Krankheit zum Tode, ihre ansteckende Krankheit zum Tode. Und wo sie erschienen, da wurden Steine gehoben. Und sie wurden gesteinigt und sie wurden verjagt in die Winkel und Ecken. Sie wurden zu Außenseitern gemacht. Sie wurden rausgeschmissen aus der Gesellschaft. Sie mussten hausen in Höhlen. Sie durften dankbar sein, wenn man ihnen was zu essen hinstellte. Von Ferne, nur ja nicht berühren. Die Unantastbaren, die Unberührbaren. Mit ihnen wollte keiner zu tun haben. Schauen Sie, Jesus kommt in den Markt. Mitten hinein ins Leben. Auf einem Marktplatz, wo früher mehr denn heute die Menschen ihr Wesen trieben. Politik und Philosophie, Diskussion und Gespräch, freien und sich freien lassen, verkaufen und kaufen, betrügen und belügen, Gaukler, Zirkusleute, Leute, die Kopf stehen konnten und was sonst noch, Radschlagen und Radfahren vielleicht auch. Ja. Wo die Leute sind, die suchen nach Wahrheit, wo die Leute sind, die suchen einen Menschen, ein bisschen Liebe, ein bisschen Kameradschaft, ein bisschen Freundlichkeit. Wo vielleicht einige mittendrin sind, die suchen, irgendwo in eine Tasche zu greifen, um auf fremder Leute Kosten zu leben. Das gab's damals, das gibt's heute. Da mitten hinein kommt Jesus Christus. Und nun passiert etwas Komisches. Er, diesen Leuten auf dem Marktplatz so nahe, wird von diesen Leuten nicht gesehen. Sie, die guten Leute, die guten Bürger, die gesunden Menschen, sie haben keine Zeit für ihn. Er ist ihnen nahe, mitten unter ihnen, und sie sehen ihn nicht. Jeder sieht auf seinem Weg, jeder geht seinem Geschäft nach. Alle haben sie keine Zeit für den anderen, schon gar nicht für Gott, für Jesus Christus. Und so kommt es, dass die, die ganz nahe sind, ganz fern sind. Dass die Ersten sein könnten, werden die Letzten sein. Und die nach unseren Maßstäben die Letzten sind, sind die Ersten. Sie, deren Sinn des Lebens zerstört ist, sie, die sie abseits stehen, die sie ausgesetzt, herausgeschmissen sind, sie, die mit sich selber nichts mehr anzufangen wissen, sie, die da gammeln und vergammeln, verfaulen heißt das nicht mehr. Liebe Freunde, Sie haben einen Blick für diesen aufrechten Mann, der ebenfalls nicht gekommen ist, für sich zu leben und nur seinen Weg zu kennen, sondern letztlich der gekommen ist, um unser Willen, uns zu lieben bis zum Tod am Kreuz. Und nun sehen die 10 aussätzigen Männer diesen einen da. Und dann fangen sie an, als sie ihn gesehen haben, und er ihnen in seinem Dasein schon eine Predigt war, ein Angebot, eine Verkündigung, eine Chance, ein Strohhalm, wenn Sie wollen, der möglichen Rettung. Manches mögen Sie von ihm gehört haben, wie wir ja auch. Vom Religionslehrer, von den Rabbis damals, von irgendwelchen Lehrern, der Tempel, vielleicht von ihren eigenen Verwandten, dass da ein Jesus ist. Einer, von dem gesagt wurde, er ist der Messias, der von Gott Gesandte und Gesalbte. Einer, der da ist, der gesagt hat, das ist der Heiland, der das Kaputte heilt, der das Tote auferweckt, der das Lahme wieder gesund macht, der den Stummen wieder zum Reden bringt und den Blinden zum Sehen, der den Armen das Brot bricht und den Nackten bekleidet und den Durstigen einen Schluck Wasser, reinen Wassers gibt, reinen Wassers, reinen Evangeliums. Und als er in den Markt kam, begegneten ihm diese 10 aussätzige Männer. Eine personale Begegnung, nicht eine ideologische, über irgendeine Idee, über irgendein Programm, eine personale Begegnung, eine Willensbegegnung, eine Begegnung des Lebens. Des Lebens, das tot ist, und des Lebens, das verstirbt und dennoch lebt. Des Lebens, das da lebt und dennoch tot ist. Wir sind als Nichtchristen lebendig und sind doch tot für Gott, aber für uns selber leben. Und dieser Jesus Christus, er geht in den Tod und lebt doch, weil er für Gott lebt. Dem dürfen wir folgen. Da stehen die Zehn von Aussätzigen von Ferne. So ferne dem Glück, so ferne dem Frieden, so ferne der Freiheit von sich selber, so fern von der Gesellschaft, von der Gemeinschaft, so fern von Gott, so fern von den anderen und letztlich so fern von der Sinnerfüllung ihres Lebens. So nutzlos, so daneben, so nicht gefragt, so nicht gewollt, so nicht geliebt, wie wir das unter uns doch auch heute Abend hier sitzen haben. Schauen Sie, und Jesus, er fragt nach Ihnen, er kommt zu Ihnen, er meint genau Sie, die da fern sind, dass Sie nahe kommen. Und sein Kommen löst diese Sehnsucht aus. Und sein Kommen, er, das Wort Gottes im Fleische wandeln auf dieser Erde, er löst das Gebet aus. Was machen die zehn Männer? Sie erheben ihre Stimme. Wie wird man ein Christ? Indem Jesus Christus kommt und das sein Kommen nun auslöst, Gebet, auslöst den Notschrei. Herr, erbarme dich. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen Jesu. Jesus heißt ins Deutsche übersetzt Erretter. Jesu, lieber Meister. Erbarme dich der Gesellschaft, erbarme dich über diese Pharisäer und Schriftgelehrten, erbarme dich über das Milieu, erbarme dich über meine Mutter, die ist so verkehrt, und über meine Großeltern, die sind so daneben, erbarme dich über unsere Kirche und den Pastor und den Prediger und den Priester, erbarme dich über alle. Ich bin doch so gut, ich bin doch absolut richtig, nur alle anderen sind verkehrt. Haben die das gebetet? Liebe junge Freunde, hier ist ein Gebet, dass man daran erkennen kann, dass es von Gott kommt, dass es eben jetzt nicht auf die anderen guckt, sondern dass hier jetzt ein heiliger Egoismus geweckt wird von Menschen, die immer egoistisch waren und nun auch auf Gott hin egoistisch werden, nämlich sich um ihr eigenes Heil bemühen, sich nicht um den Dreck der anderen kümmern. Und wie sind wir doch oft daneben deswegen, weil wir dauernd auf die anderen schauen, weil wir dauernd die Splitter in den anderen Augen sehen und suchen, nicht wahr, statt den Balken in unseren eigenen Augen zu sehen. Das Brett, das wir vom Kopf haben, die Schuppen davor, vor den Augen. Jesus, lieber Meister, schreien diese zehn Männer, erbarme dich unser. Liebe Freunde, von Gewandelten gehen Wandlungen aus, sagt Kierkegaard. Und er hat recht. Nicht, dass ich schaue und zeige auf die anderen, dass die sich wandeln sollen, sondern dass bei mir die Wandlung anfängt, ist Hoffnung für meine Umwelt. Zugegeben, nur für meine Umwelt, alles andere ist Phraserei. Die Welt haben wir als Einzelne nicht zu Füßen, wirklich nicht. Wir haben immer nur unsere Umwelt, ein kleiner Ausschnitt. Dem einen ist die Umwelt etwas größer, dem anderen etwas kleiner. Aber jeder muss dieser Umwelt gerecht werden, indem er austeilt das, was ihm gegeben ist, mitteilt das, was er empfangen hat, austeilt, weitergibt, was er bekommen hat. Jesu, lieber Meister, erbarme dich unser. Wie wird man Christ? Durch das Kommen Jesu und durch das Wort damit gegeben und das Gebet. Wort Gottes und Gebet heiligen den Menschen. Heiligung, so sagten wir die Tage, ist Zweckbestimmtheit. Und der Zweck, den Gott in unser Leben und unser Leib hineingelegt hat, ist ausschließlich der, dass wir wieder in seine Hände kommen, dass wir wieder in seinen Dienst kommen, dienen Gott und dem Nächsten. Und da er sie sah, er schaut nicht an uns vorbei, er schaut nicht über uns hinweg, er ist nicht überheblich, er drückt sich nicht an der Verantwortung vorbei, die in 10 aussätzigen Männern vor ihm steht. Die ihn anruft, die seine Hilfe will. Er ist nicht taub dafür. Er sieht sie. Er sieht sie, wie sie sind. Er sieht sie in dem, wessen sie bedürftig sind. Er weiß genau, was ihnen fehlt. Er weiß genau, was sie brauchen. Ach, aussätzige Männer brauchen keine neuen Anzüge. Brauchen keine gute Mütze. Brauchen nicht nur irgendeine schöne Wohnung. Brauchen nicht irgendetwas äußerliches Geld und Gut. Brauchen sie nicht. Jesus Christus hat aus seinem Predigtamt nicht zuerst ein Fürsorge- und Wohlfahrtsamt gemacht, sondern er hat erkannt, dass viel Wichtigeres nötig ist, dass eins Not ist, dass sie glauben an Jesus Christus, dass sie gerettet werden von diesem Jesus Christus. Und dann mag dazu kommen ein Stück Brot und ein Stück Geld und die Wohnung und all das, was zur sozialen Gerechtigkeit gehört. All das, was selbstverständlicherweise da folgen muss, wo man in der Liebe Gottes durch Jesus Christus drin ist. Machen wir um Gottes Willen nicht die Nebensachen zur Hauptsache und die Hauptsache Jesus Christus zur Nebensache. Bringen wir nicht Entwicklungshilfe, sondern Hilfe, die heißt Jesus. Bringen wir nicht Lebenshilfe, sondern Leben, und dieses Leben heißt Jesus. Wenn das Leben da ist, dann kann ihm geholfen werden. Ich muss davor warnen, den Jesus Christus durch sogenannte gute Werke zu ersetzen. Es muss davor gewarnt werden. Doppelt deswegen, weil die Menschen sich gerne alles geben lassen. Alle guten Dinge dieser Erde, nur Jesus Christus wollen sie nicht. Aber gerade das ist die Hauptsache. Um Christi willen, um der Liebe willen, Hauptsache er, und die Nebensachen selbstverständlich da. Sind Sie da? Wirklich da? Ja, du eine Fabrik hast und eine Firma. Sind Sie da? Die sozialen Gerechtigkeiten? Sind Sie da? Wenn nicht, hast du dazu beigetragen, dass die Wut wächst in unserem Volk. Dass diejenigen, die die Faust in der Tasche tragen und warten auf ihre Stunde, sich vermehren. Und sie werden ihre Faust eines Tages rausholen. Und sie werden genau an die richtige Stelle schlagen. Nämlich dahin schlagen, wo Heuchelei ist. Wo Heuchelei und Betrug ist. Wo man Gott gesagt hat und hat seine eigenen Portemonnaies gemeint. Wo man Jesus Christus gesagt hat und hat seine parteipolitischen Programme gemeint. Wo man ihn verwendet hat als ein Mittel zum Zweck statt als die Hauptsache. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen einen furchtbaren Satz. Und es musste aussehen wie Hohn. Man musste aussehen, als wollte er sie auf den Arm nehmen und wollte er sie betrügen. Und wollte er sie für dumm verkaufen. Er sagte zu ihnen, geht hin und zeiget euch den Priestern. Das hieß für diese 10 Aussätzigen, sie sollten hineingehen in die Stadt. Sie sollten mitten unter die Menschen gehen. Sie sollten Spießruten laufen. Sie sollten sich steinigen lassen. Denn in die Stadt gehen, zu den Priestern gehen, unter das Gesetz dieser Priester gehen, unter den Spiegel gehen, den Gott gesandt hat, in den Gesetzen, in den Geboten. Das hieß doch für diese 10 Aussätzigen nicht Leben empfangen, sondern Tod. Nun frage ich Sie, junge Freunde und liebe Gäste, wer von uns will denn schon sterben, was? Sind wir nicht alle dabei, das bisschen Leben festzuhalten? Und sei es ein Leben in Plünden und sei es ein Leben in Krankheit und Aussatz und sei es ein Leben voller Sünde? Aber bevor wir bereit sind zu sterben, wollen wir doch wenigstens das bisschen noch festhalten. Und Jesus sagt, wer sein Leben lieb hat, der wird sein Leben verlieren. Wer es festhält, der wird es verlieren. Und wer sein Leben, das ja gar keins ist, aufgibt um meinen Willen, um des Evangeliums Willen, um Gottes Willen, um des Gottesreiches Willen, der wird es gewinnen. Der wird es gewinnen. Aber wer sieht das ein? Wer wagt das, darauf seine Karte zu setzen und loszulassen, was er hat? Wer wagt das? Zugunsten einer Taube auf dem Dach, den Spatzen loszulassen. Den Spatzen seines kümmerlichen, gottlosen Lebens. Da er sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeiget euch den Priestern. Schauen Sie, meine lieben jungen Freunde, wenn Sie wissen wollen, was Glaube heißt, dann können Sie es hier sehen. Glaube heißt, von sich selber wegschauen auf den, der mit uns spricht, in Jesus Christus. Glaube heißt, jetzt nicht auf meinen Aussatz schauen, auf meine Schwachheit schauen, auf meine Sünde schauen, auf meine Vergangenheit schauen, auf meine Unfähigkeit schauen. Und wenn ich darauf schaue, bin ich fertig, kriege ich keinen Schritt. Getan, keinen einzigen. Wie wird man Christ? Indem Jesus Christus kommt und bei uns das Gebet auslöst und auf dieses Gebet, auf diese meine Antwort, Gott nun nicht schweigt. Er gibt ein Wort, eine Wegweisung, er gibt einen Befehl. Er gibt einen Befehl, den wir ausführen können. Allerdings tatsächlich, man muss schon die Kosten überschlagen. Einen Befehl, an dem man kaputt geht, an dem man an seinen alten Menschen kaputt geht. Einen Befehl, wo man seine eigene Meinung und Vorstellung nicht mehr behalten kann. Einen Befehl, wo Religion nicht mehr Privatsache ist. Nicht mehr Raum für mich zu leben, sondern Hingabe für ihn zu leben, vom ersten bis zum letzten Schritt an. Einen Glauben, dessen Subjekt nicht mehr das menschliche Ich ist, sondern Gott in Jesus Christus ist der Bestimmende. Und es geschah, da sie hingingen, wurden sie rein, wurden sie Christen, wurden sie wiedergeboren, wurden sie bekehrt, weggekehrt von sich, hingekehrt zu dem Ziel, das Jesus ihnen setzte. Geht, zeiget euch den Priestern. Und da sie gingen, gehorchten, wurden sie schon rein. Wenn sie anfangen zu gehorchen, Schritt für Schritt, und ohne auf die Nöte zu schauen und auf die Bedrohung und auf den Hohn und Spott, der womöglich kommen könnte, ohne sich zu sorgen für den morgigen Tag, wenn sie tun, was jetzt die Stunde von ihnen verlangt. Wenn sie heute, um sie die Stimme Gottes hören, ihre Herzen nicht verstocken, sondern Step by Step und Schritt für Schritt gehen, dann werden sie rein. Und dann geht das weiter. So wird man Christ. Und wie ist man Christ? Einer aber unter ihnen, da er sah, dass er geheilt war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme. Wie bin ich Christ? Indem ich umkehre zu Jesus Christus. Jetzt könnten wir sagen, indem ich ihm nachfolge, denn er geht mir ja voran. Er ist ja nicht rückständig, er ist ja aller Welt voraus. Allen ist er voraus. Wir haben ja den Jesus Christus noch gar nicht erreicht, um sagen zu können, er taucht nicht. Wir haben ihn noch gar nicht erreicht. Er ist aller Moderne weit voraus, wenn wir erstmal da wären, wo er schon ist. Wenn wir ihm nachfolgen würden, bis dahin, wo er wirklich steht. Diejenigen, die dem Jesus Christus nicht nachfolgen, sind rückständige Leute. Die sind an der Modernität vorbeigegangen. Mögen sie sich noch so fortschrittlich nennen, so sind sie doch keine anderen Leute als die, die immer weiter fortschreiten von Gott. Einer aber unter ihnen, da er sah, dass er geheilt war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme. Also nicht ein Kämmerlein-Christentum, also nicht ein Christen im Versteck alleine, in irgendwelchen Winkeln und Ecken, in irgendwelchen frommen Zirkeln und sakralen Räumen, ein Christsein in der Öffentlichkeit, ein Christsein vor den Augen der ganzen Welt, ein Christsein zu Füßen Jesu, ein Christsein in der Anbetung dieses Jesus Christus, ein Christsein des Preisens und Lobens des Mannes, dem ich alles verdanke. Dieser Mann von Golgatha, dein Mann und mein Mann. Dieser Mann von Golgatha, dein Weg und mein Weg. Dieser Mann von Golgatha, dein und mein Leben. Dieser Mann von Golgatha, die Erfüllung meines Leibes und meines Lebens, die Sinngebung eines unsinnigen Lebens ohne Gott in Christus. Und dafür fall ich zu Füßen, du nicht? Und er fiel auf sein Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm, und das war ein Samariter. Das war einer, der von den Israeliten, von den Juden gar nicht akzeptiert wurde, gar nicht anerkannt wurde. Der betete an einer anderen Stelle an. Das war ein ehemaliger Krimineller, ein Asozialer, ein Säufer, ein Hurer. Einer, den die ganze Stadt kennt. Und eines Tages sehen sie ihn bekehrt. Eines Tages sehen sie ihn statt in der Kneipe, in der Kirche. Eines Tages sehen sie ihn statt in Gefängnissen und Zuchthäusern, sehen sie in der Gemeinde seinen Platz einnehmen. Und dann fragen die Pharisäer und Schriftgelehrten und die guten Bürger, wie ist das bloß möglich? Wie kann Gott sich mit solch einem Subjekt auch nur abgeben? Mit einem solchen moralischen Ungeheuer? Liebe Freunde, dieser Mann, er war ein Fremdling. Er war ein Samariter. Er zählte nicht bei den Menschen nach ihren Maßstäben, aber er zählte bei Gott nach seinen Maßstäben. Und so dürfte ich mich jetzt in diesem Moment vielleicht ein bisschen daneben stellen. Und Sie dürfen es auch. Ich war ein Fremdling. Bin ich im frommen Elternhaus aufgewachsen. Gefängnis, Zuchthaus und Ehrverlust, Selbstmord. Gottlos, gesetzlos, liebelos, verraten und verkauft an mich selber, Subjekt meiner Handlung und deswegen verantwortlich. Seitdem ich angefangen habe zu tun, was Gott in Jesus Christus sagt, verantwortet er alles, 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 alles. Und wenn die ganzen 14 Tage Evangelisation nicht einen einzigen, kleinsten, sichtbaren Erfolg gebracht hätten, so müsste es doch Gott verantworten, denn er hat gesagt, geh hin und predige. Und wenn aus der Predigt nichts wird, ist nicht meine Schuld. Ich werde es nicht wagen dürfen, die Predigt auszutauschen gegen irgendeinen philosophischen Vortrag, gegen irgendeine wissenschaftliche Abhandlung, so schön, so wertvoll, so wichtig sie sein mögen. Ich werde es nicht wagen dürfen, ohne mein Christsein zu verlieren. Denn Christsein heißt in Christus sein und er in mir. Und er ist es, der spricht und er ist es, der predigt und er ist es, der wird. Dankbarkeit ist Verbindlichkeit. Dankbarkeit ist Abhängigkeit. Abhängig von Gott. Das ist neue Freiheit. Gebunden an Jesus, neue Freiheit, Freiheit, frei von mir, frei für Gott. Bist du frei? Bist du dankbar? Oder bist du vergrätzt? Hast du Wut und Zorn und Neid und Hass und Zwietracht? Bist unzufrieden, unfreundlich und möchtest am liebsten nicht mehr aufstehen und möchtest am liebsten immer trinken, trinken, trinken und wirst nicht fertig mit deinem Leben und jedem, der du siehst, den verdächtigst du. Irgendetwas will, was heimlich ist, noch hintenrum, noch nebenbei. Kannst nicht meinen, nicht einmal dem anderen zutrauen, dass er einmal wirklich das meint, was er sagt, weil du selber nie das meinst, was du sagst. Immer noch Nebenabsichten, immer noch eine Hintertür. Bei Jesus Christus eine Tür, keine Hintertür. Zugang, unmittelbarer Zugang zu Gott. Und wir dürfen gehen durch diese Tür. Als gebückte und gebeugte Leute. Wir dürfen wie der Samariter am Boden liegen. Wir dürfen wie Petrus am Boden liegen. Wir dürfen wie Saulus am Boden liegen. Wir dürfen wie der Kerkermeister zu Philippi am Boden liegen. Wir dürfen wie alle Christen, die jemals Christen waren, uns erniedrigen und brauchen keine Angst haben, dass wir, die wir fallen vor Jesus, von ihm noch einen Tritt dazu bekommen. Erniedrige dich vor keinem Menschen, vor keiner Obrigkeit, vor keinem, der da kommt und bietet dir Heil an. Beuge dich niemals vor ihnen. Wenn du dich beugst, kriegst du einen Tritt dazu. Verlass dich drauf. Vor Jesus? Nein. Wer sich vor Jesus beugt, wird aufgerichtet. Aber wer sich vor Jesus Christus nicht gebeugt hat, hat seine Stimme nie vernommen. Unten sind wir außer Konkurrenz und nur unten. Unten ist Frieden, weil keiner unten sein will. Unten, ganz unten ist Jesus. Er hat sich erniedrigt. Er hat die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen. Das ist der Nullpunkt schlechthin. Aber aus diesem Null, aus diesem Nichts heraus, schafft Gott ein Neues. Für jeder Mann, für jede Frau, für jedes Kind. Auch für einen Verbrecher. Was glauben Sie, was ich dankbar bin? Dass mich das umgehauen hat, als ich das zum ersten Mal hörte. Auch für mich Jesus gestorben. Auch für mich ans Kreuz gegangen. Auch für mich das Kreuzzeichen, Pluszeichen. Jawohl, auch für mich der tragende Balken in diesem Kreuz. Auch für mich, er trägt mich und erhält mich. Und wenn ich diesen tragenden Balken streiche, habe ich Minus, 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 Minus und weiter gar nichts. Wie bleibt man Christ? Eine wichtige Frage, wie bleibt man Christ? Jesus aber antwortete und sprach, sind ihrer nicht 10 rein geworden, wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte und gebe Gott die Ehre? So bleibt man Christ, dass man Gott die Ehre gibt. Und so verliert man sein Christsein, dass man die Ehre der Menschen sucht. Ihre Anerkennung, ihr Lob, ihr Ja, ihre Freundlichkeit, ihre Orden, ihre Verdienstkreuze. Meine lieben Jungfreunde, ich warne davor, weil Jesus Christus gesagt hat, ihr könnt deswegen nicht glauben an mich, weil ihr Ehre voneinander nehmet, weil ihr aufeinander schaut und voneinander in eurer Anerkennung lebt, lebt, lebt und in Wirklichkeit tot seid, weil ihr darüber die Anerkennung des Gottes verliert, der nur dadurch euch anerkennen kann, dass er die Ehre bekommt, das heißt den ersten Platz und den letzten und den lebendigen. Oh ja, ich weiß, dass viele junge Menschen nicht bereit sind, Christen zu werden, weil sie voller Angst daran denken, was ihre Eltern, was ihre Geschwister, was ihre Schulkameraden sagen werden, was ihre Kollegen in der Firma wo reden werden, höhnen und spotten und mit Finger zeigen. Jetzt ist er auch fromm geworden, jetzt fängt er auch an, in die Kirche zu springen und zu beten, jetzt fängt er an, auch gute Werke zu tun. Liebe junge Freunde, lassen Sie doch reden, die anderen. Sie reden sowieso. Es sind immer Leute, die mehr mit dem anderen zu tun haben, als mit sich selber. Sie aber sollten sich nicht um andere kümmern. Sie, die sie vorher nicht nach anderen gefragt haben, als sie das taten, was Gott nicht gefiel und auch den anderen nicht gefiel. Vielleicht ihren eigenen Eltern nicht gefiel, ihren eigenen Lehrern nicht gefiel und ihrem Pastor nicht gefiel. Sie sollten sich wenig darum kümmern, was andere sagen. Sie sollten nicht zielen nach links und rechts und Ehre suchen und Anerkennung. Sie sollten schauen geradeaus und klar auf den Jesus Christus und sollten zusehen, dass sie ein reines, unbeflecktes Gewissen behalten, vor Gott zuerst und dann vor Menschen. Nicht umgekehrt, bitte. Wie bleibt man Christ? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte und gebe Gott die Ehre? Denn dieser Fremdling, und dann sprach er zu ihm, zu diesem Fremdling, der da am Boden lag, der sich beugte, der abhängig war von ihm, der ihm dankte, alles verdankte, Heil und Leben, Gesundheit, Inhalt des Lebens, Freude, Friede, Freiheit, ganz neu alles, alles ganz neu. Dann sagt er zu diesem Mann, steh auf. Darf ich Ihnen sagen heute Abend, dass kein Mensch dieses Wort hören wird, steh auf, es sei denn, dass er am Boden liegt, es sei denn, dass er kapituliert hat, es sei denn, dass er sich erniedrigt hat, es sei denn, dass er sich gerichtet hat, gerichtet, selber gerichtet, nach dem, was Gott sagt. Kein Mensch wird dieses Wort hören, steh auf. Keiner, der nicht wie ein Saulus und Petrus und so weiter vor Gott am Boden liegt und damit praktisch Gott die Ehre gibt und damit ausdrückt, du bist höher. Und größer und gewaltiger und schöner und sauberer und besser. Ach, du bist schlechthin Gottes Sohn. Und ich, Petrus, bin nicht wert, dass du dich überhaupt mit mir abgibst. Kennst du denn mein Leben nicht, Gott? Kennst du denn mein Leben nicht, Jesus? Weißt du nicht, was ich alles getrieben habe? Kennst du nicht die verborgensten Schlupfwinkel meines Herzens? All die Dinge, die ich gedacht habe und getan habe, von denen meine Mutter und mein Vater und alle meine Verwandten nichts wissen und wissen dürfen. Sie würden mit Finger zeigen, sie würden ausspucken von mir, sie würden weglaufen. Kennst du mich denn wirklich nicht? Weißt du nicht, wer ich bin? Oh, Jesus weiß, wer du bist. Und er bleibt bei dir trotzdem. Und dennoch und gerade deswegen. Weil er gekommen ist, für die Sünder zu sterben, für die Kranken zu sterben. Weil er gekommen ist, nicht für die Gerechten, für die Selbstgerechten und für die Gesunden, sondern für die, die am Kaputtgehen sind. Und er sprach zu ihm, steh auf. Wie bleibt man Christ? Indem man aufsteht. Aber nun nicht rumsteht, sondern den Befehl hört, geh hin. Geh hin in deine Familie, geh hin in deine Fabrik, geh hin in deine Schule, geh hin in deine Umwelt, geh hinein in dein Milieu, fliehe nicht aus der Welt. Du bist herausgerufen aus der Welt, um gesendet zu werden in die Welt, um ein Diener zu sein an der Welt, um Salz zu sein in der Welt, um Licht zu sein in der Finsternis der gottlosen und gesetzlosen Welt, in der Welt, die macht, was sie selber will. Glaube an diesen Jesus. Vertraue ihm. Horche und gehorche. Christ, wie wird man Christ? Indem Christus kommt, indem er in unseren Blick kommt, in unser Ohr kommt, indem wir von ihm hören und indem wir auf dieses Wort antworten im Gebet.